Gott macht lebendig. Ein wunderschönes Thema und ich habe große Freude, einige Gedanken mit euch darüber zu teilen. Als Startpunkt lesen wir etwas aus dem Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 4. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat, als auch wir in den Vergehungen tot waren, hat uns mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Und aus dem Römerbrief, Kapitel 6, Vers 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Ich habe deshalb große Freude, dieses Thema vorzustellen, weil wir gerade hier sehen werden, dass ein Gläubiger, ein wahrhaft Gläubiger, nicht wieder verloren gehen kann. Wir sind von Neuem geboren, weil Gott uns lebendig gemacht hat. Wir haben ewiges Leben. Dieses ewige Leben bleibt ein ewiges Leben. Es ist ein unverlierbares Leben, weil wir es in dem Herrn Jesus haben. Und eine neue Geburt, der Startpunkt eines neuen Lebens, dieses lebendig gemacht Seins, das kann man nicht rückgängig machen. Es ist unmöglich, seine eigene Geburt rückgängig zu machen. Es ist unmöglich, nicht Kind seiner leiblichen Eltern zu sein. Oder diese Kindschaft aufzugeben. Man kann den Genuss dieser Beziehung verlieren, das ist wahr, aber man bleibt doch immer ein Kind seiner Eltern. Ich möchte versuchen, dieses Thema in einigen Punkten vorzustellen, damit wir es etwas leichter erfassen können. Der erste Punkt ist, was bedeutet es, lebendig gemacht worden zu sein? Mit dem Christus lebendig gemacht. Das bedeutet zweierlei. Erstens, wir haben eine neue, eine geistliche Geburt erlebt. Es hat einen Startpunkt gegeben, wo wir lebendig gemacht worden sind, der Zeit nach. Das war bei der Bekehrung. Das war bei der neuen Geburt. Und das Zweite, was das einschließt, lebendig gemacht worden zu sein, ist, dass man Leben besitzt. Und das Leben des Christen, das ist ewiges Leben. Das ist eine ganz besondere Art, eine ganz besondere Qualität des Lebens. Der Jesus nennt das in Johannes 10 Leben in Überfluss. Zweiter Punkt, warum brauchen wir eigentlich neues Leben? Hätte Gott nicht unser Leben nehmen können und hätte es ein bisschen verändern können, sodass es ihm angenehm war? Nein, das ist nicht möglich. Gott gibt neues Leben. Warum? Weil wir tot waren in Sünden und Übertretungen. So sagt es der Epheserbrief. Der Römerbrief zeigt uns den Menschen als jemand, der in der Sünde lebt. Und das ist auch wahr. Das ist eine andere Perspektive. Wir leben in der Sünde und wir müssen mit dem Herrn Jesus sterben. Aber der Epheserbrief sieht die Dinge aus der Sicht Gottes. Und da sagt Gott, wir Menschen von Natur, von Geburt, von natürlicher Geburt an, sind tot. Nun, was bedeutet das, tot zu sein? Das bedeutet erstens, dass ein Toter nichts an seinem Zustand ändern kann. Wenn jemand tot ist, ist er tot, dann kann er gar nichts mehr tun. Er kann an diesem Zustand nichts verändern. Ausgeschlossen. Und zweitens kann man mit einem Toten nichts mehr anfangen. Einem Toten kannst du sagen, was du willst. Er hört nicht mehr und er reagiert nicht mehr. Und seht, so waren wir Menschen von Natur für Gott. Wir konnten unseren Zustand nicht verändern und Gott konnte mit uns, so wie wir als natürliche Menschen geboren sind, nichts anfangen. Deshalb neues Leben, deshalb eine neue Geburt, deshalb ewiges Leben in der Person des Herrn Jesus. Der dritte Punkt, es gibt kein neues Leben, es gibt keine neue Geburt außerhalb und ohne den Herrn Jesus. Der Epheserbrief sagt uns, mit Christus lebendig gemacht, Epheser 2. Der Kolosserbrief sagt uns in Kapitel 2, mit dem Christus lebendig gemacht. Unser Leben ist sein Leben. Wir haben es nicht unabhängig in uns, sondern wir sind angeschlossen an der Lebensquelle. Wir haben es mit ihm und wir haben es in ihm. Damit das möglich wurde, damit wir Leben bekommen könnten, neues Leben, ewiges Leben, musste der Herr Jesus in den Tod gehen. In Johannes 10 spricht der Herr Jesus über den guten Hirten. Und er spricht von diesem Leben in Überfluss, das er geben würde. Aber gerade in diesem Kapitel sagt der Herr Jesus auch, dass der gute Hirte sein Leben hinlegt für die Schafe. Ohne Golgatha, ohne das Kreuz, ohne den Tod unseres Herrn Jesus, kein Leben, keine neue Geburt. Aber weil er in den Tod gegangen ist, sind wir aus dem Tod in das Leben übergegangen. Auch hier erstrahlt wieder die Herrlichkeit unseres Herrn, unseres Retters, so groß vor uns, dass wir ihn dafür bewundern und ihm dafür danken, dass er in den Tod gegangen ist. Vierter Punkt, wir haben jetzt ein wenig über die neue Natur, über die neue Geburt gesprochen. Viele Bibelleser wissen, dass dieses Thema besonders in Johannes 3 aufgegriffen wird, als der Theologe Nikodemus zu dem Herrn Jesus kommt und mit ihm ein theologisches Gespräch anfangen will und der Herr Jesus ihn sofort auf den wesentlichen Punkt aufmerksam macht und ihm sagt, ihr müsst von Neuem geboren werden. Natürlich gebraucht der Herr Jesus ein Bild, eine Illustration, übrigens eine Illustration, die Nikodemus aus dem Alten Testament hätte kennen müssen, aber eine Illustration, die uns hilft, die Wahrheit ein bisschen besser zu verstehen. Mal so ein paar kurze Punkte. Geboren werden ist etwas, was mit uns geschehen ist. Niemand kann sich selbst die Geburt geben. Das ist völlig unmöglich. Sondern zum Geborenwerden gehört es jemanden, der zeugt und jemanden, der uns gebiert. Nun, im Grundtext ist das Wort für Geburt beides, Zeugen und Geburt. Und das Erste, was wir lernen, wir können das nicht selbst tun. Überhaupt nicht, sondern es ist etwas, was von außen an uns geschieht. Ein Zweites, was der Jesus dem Nikodemus deutlich macht, dass man ohne neues Leben, ohne die neue Geburt, das Reich Gottes nicht in das Reich Gottes hineingehen kann und dieses Reich Gottes nicht einmal sehen kann. Geistliche Sachverhalte, wenn ich es einmal etwas allgemeiner ausdrücken darf, geistliche Sachverhalte verstehen wir nicht, wenn wir nicht das neue Leben haben. Es ist die Voraussetzung dafür, Gottes Gedanken überhaupt verstehen zu können. Dann spricht der Herr Jesus drittens von einer neuen Geburt. Wisst ihr, Gott reformiert nicht etwas. Ich habe das vorhin schon kurz angedeutet. Er verändert nicht irgendetwas, sondern er schafft etwas völlig Neues. Und viertens sagt der Jesus, diese neue Geburt ist von oben. An anderer Stelle lesen wir aus Gott geboren. Das ist gemeint, wenn es darum geht, von oben, aus Gott. Gott ist derjenige, der uns gezeugt hat. Gott ist derjenige, durch den wir in dem Herrn Jesus ewiges Leben bekommen haben. Und dann sagt der Herr Jesus dem Nikodemus noch, aus Wasser und Geist. Das ist das Mittel, das Gott anwendet. Das Wasser spricht vom Wort Gottes, durch das wir wiedergezeugt sind. Und der Heilige Geist ist derjenige, der das Wort Gottes anwendet, um diese neue Geburt hervorzubringen. Und dann zeigt der Jesus dem Nikodemus noch, dass es kein Schema F gibt. Es gibt kein Schema F. Der Wind weht, wo er will, das ist der Heilige Geist, und du hörst sein Sausen, und du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Wir können das nicht erklären. Es bleibt ein Wunder, so wie auch jede natürliche Geburt irgendwo ein Stück weit ein Wunder bleibt. Ein fünfter Punkt, den ich gerne zeigen möchte: Wir besitzen das ewige Leben. Johannes 3, Vers 16. Diesen Vers kennen wir gut. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen, einzigartigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe. Das ist eigentlich die negative Seite. Das ist schon großartig, nicht verloren gehen. Aber Gott schenkt mehr. Gott schenkt unendlich mehr. Sondern ewiges Leben habe. Wir haben ewiges Leben. Und Johannes schreibt in seinem ersten Brief, in Kapitel 5, Vers 13, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Man kann es wissen, dass man ewiges Leben hat. Man muss es wissen. Das ist keine Hoffnung, sondern das ist das glückliche Wissen eines Kindes Gottes. Ich habe ewiges Leben. Dieses ewige Leben hat nicht nur kein Ende, es hat auch keinen Anfang. Denn dieses Leben ist Christus selbst. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Mein Leben ist Christus. Paulus sagt das in Kolosser 3. Wenn Christus unser Leben offenbart werden wird. Er ist unser Leben. Wir haben ewiges Leben, Überfluss an Leben, Leben in der reichsten Form. Und wir wissen es. Und dieses Leben befähigt uns zur Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. So betet der Herr Jesus in Johannes 17. Ein sechster Punkt. Was hat das für praktische Folgen, ewiges Leben zu haben? Die eine praktische Folge ist, dass es ein großes Vorrecht ist. Wir sind Teilhaber der göttlichen Natur. Wir gehören zur Familie Gottes. Wir kennen den großen Gott als unserem Vater, zu dem wir eine wunderbare Beziehung haben, mit dem wir Gemeinschaft haben. Unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Innerhalb der Familie Gottes gibt es herrliche Beziehungen, vertikale Beziehungen zu Gott, dem Vater und zu dem Sohn und horizontale Beziehungen untereinander. Aber es ist auch eine Verantwortung. Wir sind Teilhaber der göttlichen Natur, Licht und Liebe. Und Paulus fordert uns im Epheserbrief auf, dass wir als geliebte Kinder in Liebe wandeln sollen, Epheser 5. Dass wir als Kinder des Lichts leben sollen. Wir sollen in unserem praktischen Leben, in unseren Beziehungen, in unserem Verhalten, in unseren Wegen davon zeugen, dass wir Kinder sind. Gottes sind, in Liebe wandeln und im Licht wandeln. Und eine letzte Frage, die viele Kinder Gottes immer wieder umtreibt: Kann man das ewige Leben verlieren? Die Antwort lautet: Nein, man kann es nicht verlieren. Wenn Gott einmal unser Vater ist, wenn wir einmal von ihm gezeugt und geboren worden sind, wenn wir neues Leben haben, wenn wir ewiges Leben haben, dann ist dieses Leben unverlierbar. Wir wollen ganz kurz zum Kolosserbrief gehen. In Kolosser 3 schreibt Paulus, Kolosser 3, ich habe diesen Vers eben schon kurz angeführt, in Vers 3, ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn aber der Christus unser Leben offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Unser Leben ist verborgen in dem Christus. Wo ist Christus jetzt? Zur Rechten Gottes. Er ist mein Leben. Wenn ich das ewige Leben verlieren könnte, dann müsste es jemanden geben, der Christus von diesem Platz zur Rechten Gottes wegstoßen würde. Da ist mein Leben verankert, da ist mein Leben gesichert. Es ist unmöglich, dieses ewige Leben zu verlieren. Wir haben schon kurz angespielt auf Johannes 10, ich möchte zum Schluss noch einen Vers aus diesem Kapitel lesen. Da sagt der Jesus in Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben. Das hätte eigentlich schon gereicht. Das hätte schon gereicht als Aussage, ich gebe ihnen ewiges Leben. Aber damit die Sache doppelt gesichert ist, fügt der Herr Jesus hinzu und sie gehen nicht, das ist betont geschrieben, sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Niemand wird sie aus meiner Hand rauben und niemand wird sie aus der Hand meines Vaters rauben. Das ist eine doppelte Sicherheit. Nein, ewiges Leben ist ewiges Leben. Es ist gesichert in der Person des Herrn Jesus. Man kann es nicht verlieren. Ja, die Freude der Gemeinschaft, die ist getrübt, wenn wir sündigen. Aber das ewige Leben und unsere herrliche Zukunft bei unserem Gott, bei unserem Herrn, das kann uns niemand nehmen. Wenn die Gemeinschaft getrübt ist, dann müssen wir dafür Sorge tragen durch ein Bekenntnis, dass sie wiederhergestellt wird. Aber die ewigen Beziehungen, die wir durch das ewige Leben haben, gehen nicht verloren. Wie hat Paulus es gesagt? Der Lohn der Sünde ist der Tod. Das war einmal für uns. Die Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Gott sei Dank.